Am 9. Juli habe ich ja schon den Abschnitt, der vor den Versen 12 folgende liegt, ausgelegt und auch ein bisschen auf den Gemeindehilfsbund angewandt. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen was davon im Ohr. Und ich dachte, es passt gut, wenn ich jetzt bei der ersten Predigt hier dort anschließe und dann den zweiten Teil predige. Wer nicht dabei war, kann es immer noch nachlesen oder nachhören. Wir wollen uns wieder erheben für Gottes Wort. 2. Petrus 1, 12 bis zum Ende des Kapitels. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus offen eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes wörtlich von Gott geredet. Amen. Wir beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Geschwister, drei Stichwörter möchte ich aufnehmen, die Petrus in seinem ersten Kapitel verwendet, um ein wenig meine Auslegung zu gliedern. Erinnern, erleben und erkennen. Das Erinnern umfasst die Verse 12 bis 15, das Erleben 16 bis 18, das Erkennen, den Schlussabschnitt 19 bis 21. Erstens das Erinnern, um gestärkt zu sein in der Wahrheit. Petrus ermahnt in den vorangehenden Versen, dass seine Leser ihre Berufung und Erwählung festmachen sollen. Sie sollen die Kette der geistlichen Tugenden fest ineinandergefügt und wachsen lassen. Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Ehre, Ehrbarkeit, Liebe. Durch diese Dinge, sagt er, zeigt sich euer Anteil an der göttlichen Natur. Denn diese Dinge kann der Sünder nicht von sich aus hervorbringen. Und vermittelt werden uns diese Dinge durch das göttliche Wort. Und darum geht es dann auch in diesem Abschnitt. Das war jedenfalls die Botschaft, kurz gefasst, die unserem Predigttext vorangeht. Und ich hoffe, dass Sie noch ein paar Aspekte davon im Gedächtnis behalten, wenn wir jetzt mit dem Darum anschließen. Darum. Petrus hatte die Gründe für seine Ermahnung genannt und jetzt schließt er an, warum sein Erinnern vor seinem Hinscheiden unbedingt wichtig ist. Es soll bei den Hörern bleiben, auch wenn er nicht mehr da ist, auch wenn die anderen Apostel nicht mehr da sind. Das Hinscheiden des Apostels ist nämlich nicht irgendein Hinscheiden. Petrus hatte von Jesus gesagt bekommen, dass er sein irdisches Zelt bald verlassen muss. Vers 14. Und so erfüllt sich die Prophezeiung aus Johannes 21. Da hat Jesus ihm gesagt: Ein anderer wird dich führen und dich gürten, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Johannes 21, 18 folgende. Und dieser Tod steht jetzt unmittelbar bevor. Petrus nimmt zwei Bilder zusammen, um diesen Umzug und das Kleiderwechsel, nimmt die Bilder des Umziehens und des Kleiderwechselns zusammen. Das irdische Zelt muss er verlassen, er muss es ablegen wie ein Kleid, um in die überirdische Wohnung, die ewige Wohnung einzugehen. Und deswegen, wegen dieses Hinscheidens, bekommt der ganze Brief einen großen Ernst, eine Dringlichkeit. Es ist eine Dringlichkeit, die nicht nur daher gespeist wird, dass das Weltende bevorsteht. Das steht erst noch, wann das kommt, sagt er in Kapitel 3, das ist Zukunft, erachtet es als die Geduld Gottes, wenn er sich noch Zeit lässt. Die Dringlichkeit ergibt sich von der Sache her, vom Gericht, von dem Gericht, durch das jeder einzelne Mensch hindurchgehen muss. Jeder wird Rechenschaft geben müssen über seinen Glaubensstand, indem ihn der Herr einmal in die Ewigkeit abberufen wird. Abgesehen von dem heilsgeschichtlichen Übergang, der mit all dem bezeichnet ist und auf den ich gleich noch zu sprechen kommen möchte, ist dieses Verhalten von Petrus äußerst vorbildlich. Das ist das genaue Gegenteil von einer Haltung, nach mir die Sintflut. Ja? Nein, ich möchte, dass ihr das nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet, Vers 15. Er wird sich nicht zu schade, das immer wieder zu wiederholen. Das wichtigste Anliegen des Apostels, ohne dass er nicht ruhig sterben kann, ist, dass die heilsame Lehre und die Tugendkette, die den Menschen adelt und veredelt, auch nach seinem Hinscheiden im Gedächtnis bleibt. Wie nötig das ist, stand auch dem alten Paulus lebendig vor Augen. Paulus schreibt vor seinem Hinscheiden an Timotheus: Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Gelüsten werden sie Lehrer sich aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Also auch die gleiche Sorge des Paulus vor seinem Hinscheiden, dass die Gemeinde bei der rechten Lehre bleibt. Mit dem Tod der Apostel endet die kirchengründende Epoche. Es geht also nicht nur um das Ableben eines Einzelnen, sondern um das aller Apostel. Mit ihnen endet die Zeit der Augenzeugen des irdischen Jesus. Paulus hatte sich noch auf die 500 Brüder auf einmal berufen können, die den auferstandenen Jesus mit eigenen Augen gesehen haben. Aber diese Zeit geht einmal zu Ende. Aus der Zeit der Augenzeugenschaft stammt dieser zweite Abschnitt hier vom Erleben. Mit dem zu Ende gehen der Zeit der Augenzeugen tritt das Neue Testament auf den Plan. Die Schriften des Neuen Testaments treten an die Stelle der Augenzeugen. Es gibt keine weitere Nachberufung für das Apostelamt. Es war ein einmaliges Amt. Zweitens das Erleben, Verse 16 bis 18. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Der alte Petrus schreibt wahrscheinlich aus Rom in den 60er Jahren. Paulus hat sein Zeugnis mit seinem Blut besiegelt. Wahrscheinlich ist es bekannt, dass Paulus dort umgebracht worden ist. Petrus blickt, Kapitel 3, Vers 16, bereits auf alle Paulusbriefe zurück. Das heißt, er kann sagen, wir haben hier ein abgeschlossenes Korpus von Paulusbriefen. Paulus ist also fertig mit seinem inspirierten Schreiben. Und manche gibt es, die diese Briefe verdrehen. Aber diese Briefe sind die, die in allen Gemeinden zu lesen und zu lehren sind. Die Welt liegt immer noch im Argen. Irrlehrer verwirren die Gläubigen und versuchen sie wieder auf die Seite der Welt zurückzuziehen. Kapitel 2. Was gibt nun in dieser Lage Gewissheit? Zwar war das Christentum durch sein Wachstum längst auf dem Radar der Obrigkeit angekommen, aber eben es blieb eine Randgruppe, der man alles Mögliche in die Schuhe schieben konnte. Augustinus, der Kirchenvater, berichtet, dass man den Christen die Schuld in die Schuhe schob an Hungersnöten, an Überschwemmungen, an Kriegen, an Seuchen und alles Mögliche. Wie gelangt ein junger Christ in dieser Lage zur Gewissheit des Glaubens, dass das Christentum recht hat? In einer Lage voll klug ausgedachter Mythen. Das ist hier die Kernfrage für Petrus. Und die Antwort, die er uns gibt, schöpft er zum einen aus dem Erleben des irdischen Jesus und zum anderen daraus, dass dieses Erleben genau mit dem Alten Testament, dem prophetischen Wort, übereinstimmt. Von seinem Erleben haben wir in der Lesung gehört. Dieses Erleben ist dieses hier in Vers 17, 16 und 17 genannte, nämlich die Verklärung Jesu und die Stimme aus der Wolke des Himmels über den Sohn. Erstaunlich! Um die Kraft und das Kommen Jesu anzuzeigen, erzählt Petrus hier nicht die Passion und die Auferstehung Jesu, bei der sich der Himmel verdunkelte, der Vorhang im Tempel zerriss, bei der sich Gräber öffneten und Tote zu neuem Leben erweckt wurden. Nein, er erzählt einen der Höhepunkte für das Verständnis Jesu aus der Zeit vor dem Hinscheiden, vor der Passion und der Auferstehung Jesu. Petrus sagt, wir haben die Herrlichkeit Jesu selber gesehen. Und dann nimmt er nicht den Auferstandenen, sondern den zuvor Verklärten als Beispiel. Wir, und er schreibt nicht mehr hier im Ich, sondern im Wir-Stil, wir wollten euch die Kraft, die Dynamis und die Ankunft, die Parousia Jesu kundtun. Und das sind eben nicht Fabeln. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit, das heißt vom Vater selbst. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das biblische Zeugnis oder eines der vielen biblischen Zeugnisse für die Gottheit und Gottes Sohnschaft Jesu Christi. Jesus ist Gott, geehrt vom Vater. In Johannes 5 hatte er gesagt, der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Auch das hatte ich in meiner Auslegung in der Düsshorner Kirche erwähnt. Dass Jesus Christus Gott ist, gehört zu den unumstößlichen Grundfesten unseres Heils. Ohne diese Wahrheit verdünnte sich unser Glauben zu einigen moralischen Regeln. Aber wir haben nicht nur einen Rabbi, wir haben nicht nur einen, auch keinen Guru, wir haben einen Retter, der von Gott selbst ist. Ja, der Gott selbst ist, Johannes 1. Eine bessere Garantie für unser Heil kann es nicht geben. Jesus wird also nicht erst Gott. Er wird nicht erst Sohn Gottes durch Adoption oder durch Auferstehung und Himmelfahrt. Petrus nimmt dieses Beispiel aus dem Leben des irdischen Jesus vor Passion und Auferstehung. Und so ist Christus Gott von allem Anfang an, von Ewigkeit her. Die Himmelsstimme bezeugt es. Und diese Stimme, Vers 18, haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Petrus und die Jünger auf dem Verklärungsberg hatten keine innere Vision. Sie haben mit eigenen physischen Augen etwas Wahrnehmbares gesehen. Sie haben gemeinsam dasselbe gesehen. Und darum wechselt Petrus hier auch in die Mehrzahl der Augenzeugen. Und warum sagt er das alles? Er bezeugt mit der Himmelsstimme die Gottheit und die Gottessohnschaft Jesu. Mit diesem Satz, den er hier anführt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, wird der rote Faden herangezogen, der vom Alten zum Neuen Testament führt. Die Sohnschaft und das Königtum Jesu Christi. Gemäß dem Davidbund wurde der König auf dem Jerusalemer Zionsberg bei seiner Einsetzung zum Sohn Gottes adoptiert. Und dieser König konnte damals mit Psalm 2 sagen, er, also der Prophet oder Gott, hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn heute, das heißt bei deiner Intronisation, habe ich dich gezeugt. Psalm 2, Vers 7. Auf dem Verklärungsberg hört Petrus die Worte so, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Unterschied kommt nicht von ungefähr. Also, heute habe ich dich gezeugt, ist hier ersetzt durch, an dem ich wohlgefallen habe. In einem gewissen Sinn gilt zwar der originale Satz, nämlich für seine Menschwerdung, auch für Jesus Christus. Und so wird in der Apostelgeschichte und im Hebräerbrief auch auf Jesus bezogen. Doch Petrus führt das Wort so an, wie er es auf dem Verklärungsberg gehört hat und bezeugt so eben die ewige Macht und das künftige Kommen des Herrn. Welch eine Fülle der Erkenntnis liegt hier in den wenigen Worten. Erkenntnis, das ist das dritte, das führt uns zum dritten Teil, Verse 19 bis 21. Das Ziel ist hier, dass der Morgenstern, nämlich der Herr selbst, aufgeht in euren Herzen. Erinnern, erleben, nämlich das, was er auf dem Berg Tabor bei der Verklärung erlebt hat. Und jetzt erkennen. Genauer gesagt geht es um ein völlig gewisses Erkennen, weil es Gottes Offenbarung ist und eben nicht menschlich ausgedachte Mythen sind. Umso fester, durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache bestehen. Hier das Erleben des Herrn Jesus und das Bibelwort. Wenn ich hier von Erleben spreche, dann ist damit nicht gemeint, dass wir die Gewissheit unseres Versöhntseins mit Gott auf unsere eigenen Lebenserfahrungen gründen könnten. Das wäre der Tod der Gewissheit. Was Petrus als Selbsterlebtes berichtet, war denkbar weit von den eigenen Gefühlen entfernt. Wir haben es in der Lesung gehört. Dieser seltsame Vorschlag, drei Hütten zu bauen, den sagte Petrus damals deswegen, weil er gar nicht recht bei Sinnen war. Der Evangelist Markus, dessen Bericht ja auf Petrus zurückgeht, schreibt, Petrus selber wusste auf jenem Berg nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Markus 9, 6. Dieses umso fester von Vers 19 ist also zu verstehen als ein noch fester als das Selbsterlebte haben wir das prophetische Wort. Der alte Petrus ballt noch einmal die Faust zusammen und haut auf den Tisch, dass das Tintenfass einen Purzelbaum macht. Mensch, Leute, klarer und sicherer könnt ihr es nicht mehr bekommen, als es im prophetischen Wort dargelegt ist. So haltet es doch fest. Und Jesus sagt im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus mit der gleichen Bestimmtheit, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Also die Gewissheit, die durch die Schrift in unser Glauben, in unser Lehren kommt. Diese Gewissheit kann nie entstehen durch unsere eigenen Gefühle, unsere Erfahrungen, unser Erleben. Es gibt keine größere Gewissheit als durch die Klarheit der Schrift. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Petrus spricht hier vom ganzen Alten Testament als dem prophetischen Wort. Es ist das Wort, in dem Jesus bereits vor seiner Menschwerdung spricht. Es ist das Wort, das Jesus sagt, das auf Jesus deutet und das durch Jesus erfüllt und bestätigt wird. Was Jesus tat in der Zeit der Apostel und was er von sich bezeugte in der Zeit vor seiner Menschwerdung, diese beiden Aussagengruppen oder Zeugengruppen bilden zwei Chöre, die ihn als den wahren Gott und den wahren Menschen groß machen. Diese großartige Übereinstimmung zwischen dem prophetischen Wort Altes Testament und dem apostolischen Wort des Neuen Testaments, diese großartige Übereinstimmung ist nur möglich durch die Inspiration, weil keine Weissagung der Schrift eine Sache eigenen Hervorbringens seitens der Propheten ist. Vielmehr waren diese Menschen, wie Petrus sagt, getrieben vom Heiligen Geist und darum haben sie geredet und geschrieben und viel geschrieben, fleißig. Die Schrift des Alten Bundes bezeugt Jesus, wie er oft gesagt hat, und durch die Apostel auch die Schrift des Neuen Bundes. Das ist genug. Die überwältigende Übereinstimmung im Christuszeugnis ist, wie gesagt, ein sehr starker Beweis für die Echtheit und Wahrheit des biblischen Glaubens. Hören wir nochmal Vers 19. Umso oder noch fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ein dunkler Ort, was ist das? Das ist die Zeit, die Welt und das eigene Herz, mit dem wir leben. Die Zeit nach dem Hinscheiden der Apostel wird nicht strahlend hell sein, in der alle Welt jubelnd ins Evangelium einstimmt. Es ist wie die Zeit vor Christus, eine Zeit des Glaubens, nicht des Schauens. Die Augenzeugen Jesu durften die Herrlichkeit des Gottessohnes schauen. Darum ist, wie gesagt, ihr Zeugnis zusammen mit dem prophetischen Alten Testament Grundlage und Quelle von Lehre und Leben aller Christen. Die Zeit der Apostel ist vorbei und es wäre eine Irrlehre, heute wieder Apostel zu berufen, wie das die neuapostolische Kirche tut oder manche Charismatiker, die einen fünffältigen Dienst postulieren, zu dem heute auch Apostel und Apostolinnen gehören sollen. Allzu leicht werden in diesen Gruppen dann Glaubenswahrheiten abseits der Heiligen Schrift postuliert. Die Zeit nach dem Hinscheiden der Apostel ist eine dunkle Zeit, aber das war eben die Sorge der Apostel, dass der Gemeinde ein Leuchter erhalten bleibt. Das prophetische Wort ist der Leuchter, der scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche. Der Tag der Wiederkunft des Herrn. Ich reite nicht ohne Grund auf dem herum, was hier dunkel und was hier hell ist. Das Wort, sagt Petrus, ist der Leuchter. Der Ort, an dem es scheint, ist dunkel. Oder auch, was das griechische Wort auch bedeutet, wild oder dürr. Der Leuchter soll hineinscheinen in die Herzen, denn im Herzen ist es finster, bis der Strahl des Morgensterns hineinfällt. Es ist dürr, bis das lebendige Wasser hineinläuft. In den Herzen werden die klug ausgedachten Fabeln gesponnen, mit denen wir uns selbst und andere versklaven. Und das Wort soll diese Fabeln wieder herausbringen. Was hindert uns, das Herz zu öffnen für diesen Strahl des Lichts? haben wir eine unvergebene Schuld, ein Leiden oder eine Sucht, die die Tür ihres Herzens für den König der Welt verschlossen hält. Dann kommen Sie heute zum Abendmahl. Als reuiger Sünder beichten Sie ihm nachher, was Sie verschlossen hält, und lassen Sie das Licht des Wortes eindringen, mit ihm die Wärme und die Schönheit eines dankbaren Glaubens. Wissen Sie, was die Herzenstüren in Europa seit Generationen immer und immer wieder verstopft? Es ist genau dieses Herumdrehen von dem, was da hell und was dunkel ist. Die Schrift sagt, die Herzen sind finster. Aber sie sagt auch, sie können durch das Wort erhellt werden. Aus Sicht der Neuzeit, aus Sicht der sogenannten Aufklärung, Englisch Enlightenment, also der Erleuchtung, ist es aber genau umgekehrt. Da erklärt man die Herzen und die Vernunft zum Licht. Und das Schriftwort wird als dunkel behauptet. Und die Vernunft kommt nun, da sie ja erleuchtet ist, die aufgeklärte Vernunft, und meint, scheiden zu können, was in der Schrift ewig und was zeitbedingt ist, was noch gültig ist und was nicht mehr gültig ist. Welch eine Verdrehung! Es ist, als ob Petrus es geahnt hätte. Darum schreibt er in den letzten Versen, es ist keine Weissagung von Menschen hervorgebracht worden. Denn die Wahrheit der Schrift, ja jedes Wort der Schrift, ist von Gott eingegeben. Dass es Menschen waren, die da geschrieben haben, zeigt das gnädige Handeln Gottes am Menschen. Aber für die Wahrheit der Schrift ist es nicht entscheidend. Die Wahrheit der Schrift wird von Gott und nicht vom Menschen verbürgt. Der Mensch ist ja dunkel, aber das Wort ist das Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und das ist doch eine Demütigung für den Menschen, dass wir annehmen, akzeptieren sollen, dass es in uns selber Finsternis ist und dass die Erlösung von außen kommen muss. Der Mensch will sich selber lieber als gut, schön und klug bauchpinseln lassen. Und darum funktioniert die Modetheologie des Friedrich Schleiermacher seit bald 200 Jahren so hervorragend. Schleiermacher, gestorben 1834, macht seinem Namen alle Ehre. In seinem Gefolge hat die Theologie an den Universitäten es weithin aufgegeben, zwischen Gotteswort und Menschenwort zu unterscheiden. Faktisch gibt es nur Menschenworte. Es gibt halt Menschenworte, die von anderen als besonders wichtig angesehen werden und andere, die nicht als solches angesehen werden. Jeder Mensch muss jetzt selbst darüber entscheiden, was für ein Wort er glaubt und was für ihn stimmig ist. Und was herauskommt, ist ein Sammelsurium und eine Konkurrenz von Heilsversprechen, die möglichst effektiv unsere Gefühlslage verbessern wollen. Die Theologie sinkt herab zur Religionswissenschaft. Konsequenterweise ist sie an einer ganzen Reihe von Universitäten, zum Beispiel in Erlangen, heruntergestuft worden zu Unterabteilungen von Philosophie oder von Religionswissenschaft. Im Gefolge von Schleiermacher hat Rudolf Bultmann im 20. Jahrhundert es auf den Punkt gebracht. Der moderne Theologe kann Kraft seines vernünftigen Lichtes, Kraft der modernen Philosophie, das Neue Testament entmythologisieren. Ja? Wir sind nicht klugen Mythen, Vers 16, im Griechischen steht Mythos, Mythen, gefolgt. Jetzt dreht Bultmann es genau um. Wir müssen entscheiden, was im Neuen Testament Mythos ist und was vielleicht für den modernen Menschen relevant ist. Das Zeitbedingte soll durch die moderne Vernunft vom Ewigen unterschieden werden. 2. Petrus 1 wird auf den Kopf gestellt. Petrus sagt ganz klar, wir sind nicht klug ausgedachten, also wörtlich den sophistischen Mythen gefolgt. Vielmehr sorgt das Licht des göttlichen Wortes dafür, dass das menschliche Herz entmythologisiert wird. Das menschliche Herz muss entmythologisiert werden, nicht die Bibel. Wir müssen entideologisiert, gereinigt, erleuchtet, geadelt und veredelt werden durch das Wort. Und wo biblisch Gott das handelnde Subjekt ist, will sich der moderne Mensch als souveränes Subjekt einsetzen. Aber so modern ist das gar nicht. Auch der Antike, auch der mittelalterlich religiöse Mensch möchte selbst steuern, wie seine Beziehung zur Gottheit aussieht. Das gilt für das römisch-katholische Ablasswesen ebenso wie für ein hinduistisches Rauchopfer. Die Demütigung, dass der Mensch von außen durch das Werk Christi erlöst werden muss und von außen durch das Wort Gottes erleuchtet werden muss, diese Demütigung haben zu allen Zeiten nur die ertragen, denen es der Herr selbst durch den Heiligen Geist ins Herz gegeben hat und dort einzog. Freilich nicht ohne das Wort, sondern gerade durch das Wort machte sich der Geist im Herzen bemerkbar. Es ist das Wesen des dreieinigen Gottes, das durch diese Art der Vermittlung zur Geltung kommt. Gottes Wesen ist worthaft. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und darum ist auch die Weise der Vermittlung des Heils zu uns eine worthafte Weise. Ja, und dadurch werden alle möglichen alten und neuen Mythen in unseren Herzen ausgetrocknet und aufgedeckt. Am gestrigen Samstag demonstrierten beim sogenannten Christopher Street Day in Hamburg 225.000 Teilnehmer. Sie demonstrierten für sexuelle Vielfalt und gegen Gewalt und Ausgrenzung. Auf einem Plakat war die Frage gedruckt: Was ist hier pervers? Und darunter einige Abbildungen, die ich hier lieber nicht beschreiben möchte. Und unten drunter dann die Antwort: Ist uns doch egal. Ja, es gibt also keine rote Linie mehr. Alles ist erlaubt. Das offizielle Motto lautet schlagkräftig schwarz-weiß: Vielfalt statt Gewalt. Und transportiert die Botschaft: Wofür bist du, wenn du nicht gegen Vielfalt bist? Wenn du gegen Vielfalt bist, dann bist du gewalttätig. Dann wirst du neu ausgegrenzt. Das ist so ein mehr oder weniger klug erdachter Mythos. Heute kann ich so, morgen kann ich so. Von allen Bindungen, die mein guter Schöpfer sich für mich gedacht hat, losgelöst. Aber neu versklavt an neue Herren oder, wie sie heißen, Drag Queens. Das alles wäre wohl leichter erträglich, wenn es dort, wo Kirche draufsteht, anders wäre. Doch so abwesend manche Kirchen beim Marsch für das Leben sind, so präsent sind sie ausgerechnet bei einer solchen Demo. Was sagt Petrus? Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Und noch fester haben wir das prophetische Wort als unsere eigenen Gefühle. Die Frage nach der Wahrheit ist zuzuspitzen auf die Frage nach der Gewissheit. Menschengemachte Mythen helfen in der Krise nicht. Die postmoderne akademische Theologie, die kein "So spricht der Herr" mehr kennt, reduziert sich darauf, die gegensätzlichen Wahrheitsansprüche möglichst schiedlich, friedlich in der Balance zu halten. Da werden sachliche Gegensätze zu Teilwahrheiten erklärt. Jeder Christ, jede Kirche, jede Religionsgemeinschaft hat ihre Teilerkenntnis. Statt aber die Gegensätze zwischen den kirchlichen Bekenntnissen zu studieren und argumentativ nach der Wahrheit aufgrund der biblischen Offenbarung zu fragen, spricht man von Frömmigkeitsstilen, als könnte man die tiefgreifenden theologischen Gegensätze behandeln wie Geschmacksfragen. Das Theologiestudium verliert seinen Ernst und es verliert seine Attraktivität. Es gibt immer weniger, die sich auf diesen Beruf einlassen wollen. Unter dem weiten Dach einer Kirche, die für alles und für jeden offen sein will, kann man gar nicht mehr präzise und mit der Gefahr einer Abgrenzung nach der Wahrheit fragen. Es wird einem auch nicht gelohnt. Wer es tut, zieht sich dem Vorwurf der Anmaßung und des Machtstrebens gegenüber, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Gerade ein geistlicher, biblisch verwurzelter Mensch wird umso drängender, wird umso interessierter daran sein, was wirklich Gott sagt und was Gott nicht sagt. So umgeben uns die postmodernen Mythen wie ein Meer, auch in den großen und kleinen Kirchen. Und wir als bibelgläubige Gemeinde müssen hier ständig Schwimmkurs miteinander halten, ja, indem wir die Bibel lesen. Ja, es geht darum, dass wir nicht nur Rettungskurs machen, gerade so den Kopf übers Wasser halten, wir müssen auch schwimmen können. Die postmoderne Vergleichgültigung aller Wahrheitsansprüche begegnet eben auch in den meisten Kirchen. Es ist besonders vernebelnd, wenn die alten Bekenntnisse nachgesprochen werden, sogar noch Pfarrer auf sie ordiniert werden, aber zugleich sie gegen den Wortlaut gedeutet werden. Da kann man die Zeile geboren von der Jungfrau Maria mitlesen, mitsprechen und wie Frau Käßmann innerlich denken, nun ja, Maria war eine junge Frau, eine ganz besondere, aber nicht eine, die auf Sex vor der Ehe verzichtet hätte. Auch hier wird das göttliche Geheimnis auf eine menschliche Ebene heruntergezogen, die mit einer unerleuchteten Vernunft verständlich werden soll. Und so kommt alles ins Rutschen, wie es heute am Tage ist. Die feste Grundlage der Gewissheit, getrieben vom Heiligen Geist. Die Bibel ist Gottes Wort. Punkt. Das ist die feste Grundlage der Gewissheit. Nur mit ihr fällen wir den Teufel, wie Jesus bei seiner Versuchung. Aber ohne sie sind wir des Teufels. Und es waren doch Menschen, die von Gott geredet haben. So kommt beides zusammen. Die Bibel ist ganz Gottes Wort. Aber die Inspiration war nicht ein ekstatischer Vorgang, bei dem die Mitwirkung des Menschen ausgeschaltet wurde, sondern ein Vorgang, bei dem diese Mitwirkung eben geheiligt, veradelt und veredelt wurde. Der individuelle Stil blieb erhalten. Wir haben bei Paulus, bei Johannes verschiedene Sprachen vor uns. Wir haben nicht Sprechroboter vor uns, sondern reale Menschen. Und sie sind mit ihrem Stil und ihrer Geschichte erkennbar. Ja, ihr Erleben ist in sehr sparsamer Dosierung ein Teil ihres Zeugnisses. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Ich sage bewusst in sehr sparsamer Dosierung. Denn das persönliche Erleben der Augenzeugen Jesu spielt in den neutestamentlichen Briefen kaum eine Rolle. Unsere Petrusstelle ist eigentlich hier eine Ausnahme. Obwohl die Apostel sicher noch viel mehr hätten von ihrem direkten Erleben mit Jesus erzählen können, fokussieren sie sich in ihren Briefen ganz auf das, was von der unfehlbaren Schrift her unumstößlich ist und was sie als Lehre an die Gemeinden weitergeben haben. Wenn wir die Briefe des Neuen Testaments mal vor unserem geistigen Auge Revue passieren lassen, stellen wir im Nu fest, die Apostel widmen ihrem persönlichen Erleben kaum eine Zeile. Ja, das ist doch durchaus anders als die manchmal anzutreffende Haltung, wenn jemand sagt, ich kann nur weitergeben, was ich selbst erlebt habe. Da erschrecke ich und denke, ja meine Güte, da bist du bald fertig. Ja. Die Apostel widmen ihrem persönlichen Ergehen kaum eine Zeile. Und sie fokussieren auf das Christuszeugnis, auf Glaube und Leben der Gemeinde und der Christen in der Welt, der sich die Christen nicht anpassen sollen. Und das geht nur, wenn sie ein Wort bei sich tragen, das eben klarer und gewisser ist als alle persönlichen Erlebnisse und Gefühle. Noch fester haben wir das prophetische Wort als noch die direkteste Erfahrung des menschgewordenen Christus. Noch fester. Ohne eine klare Vorstellung, liebe Freunde, von der biblischen Autorität wird die christliche Gemeinde zum Sozialverein. Ja, sie wird überflüssig. Ohne die biblische Autorität werden wir der Menschen Knechte, verfallen den Mächten dieser Zeit und Welt. Unter dem Reden der Schrift aber bleiben wir beschirmt. Die Schrift ist für uns wie das Wasser für den Fisch. Das Wasser ist um den Fisch herum, es trägt ihn, gibt ihm die Luft zum Atmen, er trinkt es und es reinigt ihn zugleich. Und so tauft die Schrift unser Herz, unser Denken, nährt uns geistlich und geistig und stellt uns mit den Augenzeugen der ersten Zeit vor das Kreuz und weist uns auf dieses: außerhalb von dir findest du die Erlösung, dort am Kreuz. Die Schrift vergegenwärtigt uns das Handeln, Reden, Sterben und Auferstehen Jesu, ja den ganzen Weg der Menschheit seit der Schöpfung, den Weg Israels durch das Schilfmeer, ihre Rettung, ihre Wüstenwanderung. Und indem wir die Schrift lesen und glauben, vollziehen wir den ganzen Weg mit ihnen mit. Und darum beten wir auch die Psalmen mit ihnen mit. Ohne die Schrift wären wir an die Gegenwart verloren. Wir verlieren unsere Herkunft und Zukunft bei Gott und werden ein Raub des Fürsten dieser Welt. Ihr Licht macht das dunkle Herz hell. Ihr Licht ist, wie Luther sagt, heller als 1000 Sonnen. Sie ist klar, denn Gott leitet durch sie seine Kirche. Und sie ist, liebe Freunde, von so unvergleichlicher Schönheit, dass kein Goethe und kein Shakespeare sie sich hätten erdenken können. Nehmen wir die drei Stichworte aus dem ersten Kapitel bei Petrus hier nochmals auf. Die Erinnerung an das Jesus-Erleben der Apostel führt zur gewissen Erkenntnis der Wahrheit der Schrift. Und mit diesem Dreiklang von Erinnern ans Wort, Erleben des menschgewordenen Jesus und so einer gewissen Erkenntnis tut der zweite Petrusbrief genau das, was wir auch als Gemeindehilfsbund wollen. Erwecken, erinnern, klären, in all dem die Heiligung vollziehen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der schönste Gedanke in unserem Text ist der Gedanke des Aufgehens des Morgensterns in unseren Herzen. Der Morgenstern markiert das Ende der Nacht. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Unser Heil ist, sagt Paulus auch, jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Darum lasst uns ehrbar leben, wie am Tage. Nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus. Römer 13. Jochen Klepper dichtet: Die Nacht ist vorgedrungen. Mit dem Aufnehmen des Morgensterns kommt Jesus selbst. Er ist der helle Morgenstern, die Wurzel und das Geschlecht Davids. Die Petrusstelle findet ihr direktes Echo in Offenbarung 2, Vers 28, wo der Sohn Gottes spricht: Wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Heiden, Zitat, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Leuchtet er uns, so haben wir ihn im Herzen und empfangen von seiner Macht und Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Treuer Gott und Vater, du hast uns so reich beschenkt durch Christus, durch das, was die Apostel mit ihm erleben durften und uns niedergelegt haben im Neuen Testament. Danke für die machtvolle Vergewisserung, die du uns schenkst. Und so wollen wir fröhlich und dankbar festhalten: Ja, bei dir finden wir Erlösung, finden wir Gewissheit der Wahrheit. In diesem Wort erkennen wir wahrhaftig Gott, wie er ist, was in keines Menschen Herz gekommen ist, aber was du offenbart hast denen, die deinen Sohn lieben. Und das mache in uns fest, heute durch Wort und Auslegung und durchs Abendmahl. Amen.